ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ich habe mir ein Wörterbuch geliehen, die A bis Z ins Ohr geschrien. Finde ich immer noch eine der schönsten Songzeilen.
Helden, Heroes, Bowie. I love it.
Judith hat Holofernes geköpft.
So, in diesem Zusammenhang verzichte ich auf eine Stellungnahme des Patriarchats.
Und da ist ja die Projektionsfläche besonders groß bei den Jungs, die so ganz melancholisch, schweigsam in der Ecke stehen, so
deswegen
sehr viel
war ich
schweigen.
Nie eine Projektionsfläche. Ich bin Frank König, hallo. Heute geht's wieder Deutsch und ein bisschen Englisch, Französisch und sogar Japanisch zu. Es geht um Wir sind Helden und ihr zweites Album von 2005 von Hier an Plint. Klar, das ist das Werk mit diesem Hit drauf. Ja, die Nummer, die kennt man einfach bis zum heutigen Tag, die Erkennungsmelodie von Markus Lanz im ZDF. Und bei uns gibt es heute ein bisschen mehr als nur ein Wort. Von Hier an Plint von Wir sind Helden wird mit dem Erscheinen dieser Meilensteine-Folge 20 Jahre alt, kaum zu glauben. Die Platte zeigt, die Helden sind auch nach dem Wahnsinnsdebüt mit Die Reklamation wiedererkennbar. Aber sie haben sich musikalisch weiterentwickelt. Weiter weg vom Synthpop, dafür mehr Gitarrenpop oder wie es Sängerin und Songschreiberin Judith Holofernes mal gesagt hat, 28% Synthi, 34% Punk und 38% Pop. Als weitere Zutaten würde ich benennen ein gerüttelt Maß an NDW und eine Prise Hamburger Schule. Auf jeden Fall ist das gut angekommen damals. Steigt gleich auf Platz 1 der Albumcharts ein und bleibt 20 Wochen in den Top 10. Knapp eine 500.000 verkaufte Exemplare allein in Deutschland. Bedeutet Platin-Status. Ganze 4 Singles werden ausgekoppelt. Die Band zeigt, dass sie keine Eintagsfliegen sind, sondern gekommen sind, um zu bleiben.
Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann gehen wir in Scheiben.
Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht mehr weg.
Ich begrüße aus der SWR1 Musikredaktion Katharina Heinius und Nina Wassmund. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Das Jahr 2005 hatten wir gerade schon bei Fettes Brot und am Wasser gebaut. Zur Erinnerung, Angela Merkel wird nach vorgezogenen Neuwahlen deutsche Bundeskanzlerin und George W. Bush tritt in seine zweite Amtszeit als US-Präsident ein. Der Hurricane Katrina zerstört den Südosten der Vereinigten Staaten. Die USA geben die Suche nach Massenvernichtungswaffen im Irak endgültig auf. Einer der Hauptgründe für den Irakkrieg entpuppt sich damals als unhaltbar. Und Schnappi, das kleine Krokodil, ist Nummer 1 in den deutschen Single-Jahrescharts. Auf Platz 2 auch was Deutsches, Tokyo Hotel mit Durch den Monsun.
Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt, ans Ende der Zeit.
Guck mal, so klein waren die damals.
Wir auch, Nina, wir auch.
Ja, total.
In der Folge zu Am Wasser gebaut behaupte ich, dass die Gorillas mit Demon Days der nächste 205er Meilenstein sind. Stimmt natürlich nicht. Von Hier an Plint habe ich doch glatt unterschlagen. Die Gorillas bekommen wir dann Ende Mai. Nina, erzähl uns die Vorgeschichte zum Album.
Große Überraschung, Judith Holofernes hat wie viele andere Musiker, über die wir hier im Podcast immer sprechen, auch schon als Jugendliche Musik gemacht. Nämlich in Freiburg, wo sie zum großen Teil aufgewachsen ist.
Schon wieder Freiburg, das mit den Radfahrern, den Tanztheatern und den Backgammon-Spielern aus Tokotronic. Egal, komm.
Stimmt, was sind das für Verbindungen? Ja, jedenfalls spielt sie in Freiburg da schon mit 14 in der Fußgängerzone Gitarre und verdient sich da sozusagen ihr erstes Geld mit Songs wie Bob Dylans Knocking on Heaven's Door.
Yeah.
Und dann zieht sie aber zum Studieren nach Berlin und hat dort auch so erste Soloauftritte in Berliner Clubs und veröffentlicht sogar auch ein eigenes Album. Kamikaze-Fliege heißt das. Witziger Titel. Mit auch eigenen Texten natürlich und Gitarre, so ein bisschen Liedermacher-mäßig. Musikalisch ist sie damit aber nicht so richtig zufrieden. Ihre Idole sind nämlich Patti Smith, David Bowie und Bands wie die Ramones. Also es kommt so raus, sie will ihre eigenen Texte schreiben, das ist ihr wichtig, sie will deutsche Texte singen, aber sie will auch beim Auftritt, wie sie es sagt, von der Bühne springen. Also sie hat diese Rock-Attitude und ist da eben so in die Richtung unterwegs und versucht dann andere Mitmusiker zu finden, die dasselbe wollen und ihre Texte natürlich auch gut finden. Das ist aber ziemlich schwierig. Und irgendwann raten ihr Freunde dann, hey, in Hamburg, da gibt es so einen Popkurs an der Hochschule für Musik und Theater und da machen eigentlich viele gute junge Musiker mit. Geh doch da mal hin.
Und da gab es dann eine schicksalshafte Begegnung. Im Kitschroman würde es so heißen. Ne?
Ja, im doppelten Sinne, auf jeden Fall im doppelten Sinne. Für die Helden und für Judith Holofernes privat. Im Sommer 2000 nimmt sie dann eben, also geht sie zu diesem Kurs. Und auch dort ist Pola, der Schlagzeuger der Helden. Der erinnert sich auch noch an die erste Begegnung sehr genau natürlich mit Judith, weil sie ist ja heute auch seine Frau und die beiden haben sogar zwei Kinder. Mhm. Und er hat das ganz witzig mal erzählt, wie sie sich kennengelernt haben. Und zwar sind sie in dem Kurs, hat jeder mit jedem geprobt, um so rauszufinden, wo stimmt die Chemie, auch musikalisch. Und sie sind eben zusammen so zum Proberaum gelaufen und er hat sie gefragt, was machst du eigentlich so? Also warum bist du hier? Und sie hat dann so ganz schüchtern erzählt, ja, ich singe, aber irgendwie nicht so richtig. Ich spiele auch Gitarre, aber auch nicht so richtig. Und ich schreibe auch Songs, aber eigentlich bin ich nur die Background-Sängerin von irgendeiner Bluesband in Freiburg. Und er dachte sich so, cool, interessant. Also wir werden wohl nicht zusammen proben, aber haben sie scheinbar trotzdem gemacht. Und er hat dann gesagt, da hat es dann gleich gefunkt, im doppelten Sinne. Und er hat sie gehört und dachte, das ist genau die Musik, die ich machen will. Und ähnlich
ging es. Ein perfektes Match dann.
Sozusagen. Ein perfektes Match, würde man heute auf Tinder sagen. Und ähnlich war das dann auch bei Jean-Michel Tourette, der Keyboarder und Gitarrist von den Helden. Der war auch in dem Kurs. Und
man dazu sagen müssen, die haben alle Künstlernamen, ne?
Außer der Bassist Marc Tavassol, der hat keinen Künstlernamen, der hat einfach seinen bürgerlichen Namen behalten.
Genau. Und mit dem Jean, wie sie ihn meistens ja nur kurz nennen, dem Keyboarder und Gitarristen, den hat sie da auch in dem Kurs quasi so ein bisschen animieren müssen, weil der hatte eigentlich schon andere Leute und war nicht so interessiert, mit ihr zu proben und hatte auch gar keine Erwartungen, was da jetzt so kommt, hat auch gemeint, sie hatte eine super hässliche Plastikgitarre dabei und er dachte sich so, oh je, ich habe doch eigentlich schon meine Leute, aber als er sie dann gehört hat, hat er auch gedacht, alter Schwede, da will ich auf jeden Fall mitmachen, das gibt was. Und dann fehlte nur noch der vierte Mann im Bunde, haben wir gerade schon gehört, das ist der Bassist, also Marc Tavassol, und die Fans nennen ihn ja gerne auch der schöne Marc, habe ich gehört. Und eigentlich ist der Arzt, aber er ist auch mit Pola befreundet gewesen und der hat ihn dann, also der Schlagzeuger hat ihn dann überredet, dabei zu sein. Aber so richtig los geht die Bandgeschichte zu viert erst 2002. Da gelingt den Helden dann der regelwidrige Durchbruch ohne Plattenvertrag. So muss man es einfach sagen. Das war ein absolut untypischer Weg in dieser
Damals
Zeit.
Damals auf jeden Fall noch, ne? Ja,
ja, in den Nullerjahren.
Ja, klar.
Sehr untypisch. Sie hatten zwar schon einen Produzenten, der hat sie entdeckt und sie haben dann auch die erste EP aufgenommen, Guten Tag. Aber sie waren am Anfang eigentlich nur in Berlin bekannt im Umkreis, weil die Radiostationen da sie gespielt haben. Und sie haben ihr eigenes Video dazu gedreht, das ist ja auch sehr ikonisch, und haben das dann ohne Label oder Plattenvertrag es geschafft, in MTV zu laufen mit dem Video zu Guten Tag. Das war ein sehr schlauer Marketing-Trick. Sie haben viel
muss
über
ja auch erstmal schaffen, ne?
Ja, das muss genau, das muss man erstmal schaffen. Da haben sie viel über die Fans erreicht. Sie haben damals selbst bemalte T-Shirts verkauft und auch Aufkleber an die Fans verteilt. Und die haben natürlich dann dadurch Werbung für die Band gemacht. Also
wobei man sagen muss, das machen auch viele. Aber es muss halt alles passen. Ne?
Ja, es muss alles so zusammenkommen quasi. Und das hat da geklappt. Und dadurch haben sie dann endlich bei einem größeren Label einen Plattenvertrag bekommen. Und 2003 die erste Single Guten Tag nochmal rausgebracht. Aber dann kam noch ein sehr cooler Trick dazu, mit dem sie viel an Popularität gewonnen haben. Und zwar haben sie in diesem selbst gedrehten Video haben sie sich eigentlich in die Harald-Schmidt-Show gesneakt, weil man sieht immer so Sprechblasen in dem Video und da schreiben sie dann so Sachen rein wie Judith so zu Harald Schmidt und Harald Schmidt so zurück und dann fantasieren sie da so und der hat tatsächlich gesagt, ja, dann laden wir die doch mal ein und sie wurde da 2003 eben eingeladen, Judith Holofernes.
War natürlich so ein Art Ritterschlag dann, ne?
Absolut und das hat die Band dann nochmal bekannter gemacht. Und im selben Jahr 2003 kommt dann auch ihr Debütalbum raus, Die Reklamation. Wir erinnern uns da vor allem an den Song Denkmal.
Hol den Vorschlaghammer, sie haben uns ein Denkmal gebaut. Und jeder Vollidiot weiß, dass es ihm die Gefahr saugt.
Einer ihrer bekanntesten Songs auf jeden Fall. Ja, die Platte wird auch ein Mega-Erfolg. Die erreicht Platz 2 in den deutschen Albumcharts und gehört auch wirklich zu den meistverkauften Alben der Jahre 2003 und 2004. Und ab da geht's steil bergauf. Also 2004 sind sie schon Headliner bei Rock am Ring. Judith hat danach erzählt, wir waren oft überfordert. Eigentlich konnte ich gerade mal richtig die Gitarre halten, in der Nervosität sozusagen mit dem Lampenfieber. Und dann kamen wir oft nicht hinterher, was eigentlich so passiert ist. Da flossen auch viele Tränen, hat sie mal gesagt. Aber sie sind natürlich hochmotiviert gewesen. Das war ja ihr Traum und genau die Musik, die sie machen wollten. Und 2005 kommt dann eben das zweite Album raus, unser Meilenstein von hier an blind.
Kathi?
Das Interessante ist ja, dass sie gerade 2004, du hast es angesprochen, Nina, dass sie gerade einen Festivalsommer gespielt haben und sie sind mit dem Hubschrauber hin und her geflogen. Also sie sind von Nürnberg nach Hamburg und wieder zurück und so. Also sie sind wirklich durch die Welt gechattet. Sie waren die Rockstars in diesem Sommer. Und dann haben sie gerade mal 2 Wochen Urlaub und dann treffen sie sich mit ihrem Produzenten. Sie haben schon Demos gemacht und gehen, er wählt dann aus und sagt, sie haben das so beschrieben, das war wie du deine Abi-Noten gesagt bekommst, du wirst beurteilt mit deinen eigenen Songs. Und dann gehen sie ins Studio und das war im Prinzip die komplette Isolation. Sie haben sich von der Außenwelt abgeschnitten, sie haben auch ihre Familien und so weiter. Also sie haben sich wirklich nur als Band zurückgezogen und haben dann 4 Monate mit den Demos, die vorlagen, dieses Album geschrieben. Und man muss sich das mal vorstellen, diese mediale und auch Fanüberpräsenz, in der man sich befindet. Und dann plötzlich ist man nur noch zu 5 im Studio und schreibt an den Songs und soll auch wieder kreativ
Krasser
sein.
Kontrast,
das ist ein mega Kontrast. Ja. Und gleichzeitig hat man ja immer noch auch den Druck im Rücken. Jetzt muss es nochmal so richtig krachen, damit wir uns auch etablieren als Band. Und auch diesen Druck, den muss man erstmal aushalten.
Mhm. Katharina, warum ist es ein Meilenstein für dich von hier an blind?
Also für mich aus 2 Dingen. Und die eine Sache ist eine ganz persönliche Sache, weil es mit diesem Album und dem Album davor plötzlich total cool war, eine Frontfrau zu haben als Band. Ich war damals 14, 15, hatte auch meine erste Band oder habe so erste Banderfahrung gemacht. Und das hat mir es natürlich viel leichter gemacht, auch, ich sag mal, mit den Jungs in den Proberaum zu gehen und mich als Frontfrau dahinzustellen und zu singen, weil es einfach cool war, weil es hat stattgefunden. Ja,
genau, es gab dann Juli, Silbermond.
Genau, die sind ja dann alle noch gekommen, also wir sind Helden, haben da sozusagen auch den Weg bereitet und es war auch nochmal ein bisschen anders. Es gab ja schon auch Bands mit Frontfrauen, also die Nina Hagen Band zum Beispiel oder Nena, die Nena Band. Ja. Aber es war immer der Name der Frau, der Frontfrau und dann die Band. Und hier ist es was anderes.
In Deutschland.
Ja. Und hier ist es was anderes. Hier haben wir einen Bandnamen. Wir sind Helden. Und nicht die Frau wird mit ihrem Namen nach vorne gestellt und dann kommt die Band. Sondern sie haben sich als Einheit verstanden. Mhm. Und das empfand ich damals als Jugendliche als sehr befreiend.
Ja.
Zumindest habe ich das so empfunden. Und dann ist es natürlich so, dass wir sind Helden und das hat jetzt auch Denkmal schon gezeigt. Wir haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß das, dass die Liebe Fässer. Das ist einfach eine geile Zeile und das hat die deutschen Texte nochmal auf eine ganz neue Ebene, auf ein ganz neues Niveau gehoben, an das man auch erstmal ran musste.
Da ist ja auch so ein bisschen der Link zur Hamburger Schule, meiner Meinung nach. Ne?
Absolut.
Also diese Idee, mit deutscher Sprache nochmal ganz anders umzugehen.
So also dieser viel lyrischer.
Auch so nochmal
es ist auf der einen Seite poetisch, es ist witzig, es ist lustig. Man kriegt so kleine Denkanstöße, finde ich, auch beim Hören. Oder, da muss ich jetzt nochmal drüber hören, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und das ist das, was dieses Album vor allem für mich auch ausmacht, dieses fabelhafte Texten von Judith Holofernes.
Den Meilenstein im Podcast gibt's auch in der ARD Audiothek. Wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir ein mit dem Opener. Hier kommt, wenn es passiert.
Ein Herzschlag nur für mich und die bei mir sind. Augen auf, schaut euch das an. Wer dafür keine Tränen hat, wird morgen blind.
Bisschen Nena-esk.
Ja.
Finde ich.
Ja, du hörst immer so kleine Erben. Da.
Jeder Liebe, das so viele kann. Ein Blitzschlag nur für mich und die bei mir sind.
Wenn es passiert, beim Opener haben die Fans natürlich eigentlich Wir sind Helden so bekommen, wie man sie nach dem Debüt in Erinnerung hatte, oder Nina?
Ja, in gewissem Maß knüpft es auf jeden Fall ans Debüt an. Wir haben diesen frischen Pop-Rock-Sound. Ja. Und ich finde auch speziell, wenn es passiert, erinnert auch an diese verletzlichen Songs vom ersten Album, wie zum Beispiel Die Zeit heilt alle Wunder oder Du erkennst mich nicht wieder. Ja. Also so Songs, die eigentlich sehr große Themen behandeln, also Vertrauen, Einsamkeit, das Gefühl, sich verloren zu fühlen, aber so sehr offen formuliert sind. Ja, es ist einfach eine große Interpretationsfläche da, wie wenn man ein Gedicht liest. Ich finde das Video zu dem Song ziemlich stark mit dem Schauspieler Axel Prahl. Das ist wie so eine Art Kurzfilm eigentlich zum Thema Einsamkeit. Aber ich muss trotzdem sagen, wenn man sich das ganze Album anhört, dann ist es schon, also für mich zumindest, ein eher schwächerer Song gegen so markante Nummern wie Nur ein Wort oder Gekommen, um zu bleiben. Yeah. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es ja auch gut, dass wir da so ein gewisses Steigerungspotenzial, nenne ich es mal, noch haben.
Das ist vielleicht auch die Idee dahinter gewesen. Katharina, der Song hat eine schöne Vorgeschichte.
Ja, es ist einer der ersten Songs, der im Studio entstanden ist, als sie dann losgelegt haben und haben Songs aufgenommen mit Paddy, Patrick, ihrem Produzenten, mit dem sie auch schon das Vorgängeralbum aufgenommen haben. Und mit dem haben sie sich wohl gefühlt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil er ist in dieser Zeit eine Art fünftes Bandmitglied geworden, kann man fast sagen. Und sie haben auch festgestellt bei diesen ersten Produktionen, dass halt Studioarbeit anders ist als Bühnenarbeit. Und das kommt hier zum Tragen, nämlich vor allem bei Stimmproblemen, die sie hier hatten mit der Gitarre, weil auf der Bühne, mein Gott, ne, Saiteninstrumente reagieren immer auf Wärme, auf Luftfeuchtigkeit, auf irgendwas. Klar. Es ist, und in dieser Lautstärke, die von der Bühne kommt, man hört
der
gar nicht so. Auch, naja, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man die Nuancen gar nicht so sehr wahrnimmt, wie dann tatsächlich in einem cleanen Studio, in einem cleanen Sound. Ja. Und hier war tatsächlich das Problem, dass keine einzige Gitarre stimmstabil war. Und sie dann erstmal beschlossen haben, okay, wir bringen sie mal zum Gitarrendoktor. So, also abgegeben beim Gitarrenbauer. Und dann haben sie sie poliert und blank geputzt, wieder zurückbekommen nach ein paar Tagen und haben leider festgestellt, blöd, es ist ein bisschen besser, aber so richtig geil ist es immer noch nicht. Und dann haben sie gesagt, okay, wir schieben das jetzt erstmal hinten an und machen jetzt erstmal hier weiter und nehmen dann dieses Riff nochmal in einer anderen Lage später auf. Was aber sehr lustig war, das einzige Instrument, was stimmstabil war, war der Bass von Mark. Und das war der 31-jährige Bass von Otto Waalkes. Also der Bass von Otto Waalkes ist kontinuierlich auf diesem Album zu hören. Das können wir auf jeden Fall festhalten an der Stelle.
Vielleicht bringt das ja auch den Witz rein. Wer
weiß. Aber was auf jeden Fall auch interessant ist, Judith Holofernes hat sich ja auch nie wirklich als Gitarristin gesehen. Mhm. Sie ist die Rhythmusgitarristin der Band in irgendeiner Weise geworden, aber sie hatte jetzt keinen gitarristischen Ehrgeiz. Auch das betont sie immer wieder. Trotzdem, auch als Frau, die auch in einer Band spielt, war das natürlich toll zu sehen, eine Frau zu sehen, die mit einer Gitarre vorne steht. Mhm. Und das nimmt auch viel von diesem Frauenimage in einer Rockband, die da vorne steht und einfach nur hübsch aussieht und ein bisschen rumsingt. Nein, es hat sie auch etabliert, sie kann was. Und sie hat ja auch die Texte geschrieben, ohne Frage. Das kann sie wirklich wie eine Eins. Aber sie kann halt auch Musik. So. Ja. Und das fand ich auch ganz wichtig, auch als Message von der Band, von Wir sehen Helden eben, dass Judith zum Glück dann sich auch überwunden hat und zur Gitarre gegriffen hat und das ja auch sehr gut macht. Also das, was sie spielt, spielt sie auch gut. Ja.
Das ist ja sowieso das Wichtigste, dass das, was man spielt, dann auch entsprechend gut rüberkommt. Da braucht man kein Virtuose zu sein. Nein. Hauptsache, es hat Drive. Jetzt machen wir mal weiter mit dem Titelsong vom Album. Von hier an blind.
Zwischen zwei Fragen in der Lücke, zwischen zwei Tagen nie. Nichts mehr zu sagen, kein Leid mehr zu beklagen. Und ich nahm den Wagen und ging vor ihm in die Knie. Ich sagte, ich weiß nicht weiter, war ich noch nie. Ich und der Wagen und der Bienenschwarm im Magen und die Straße, die zu schlagen war. Wir haben uns vertragen, aber vor zwei Tagen.
Das ist ja auch der Umgang mit Sprache, aber auch wie sie die Silben setzt, sodass sie ins Versmaß passen, finde ich immer sehr, sehr einfallsreich.
War ich noch nie,
Von hier an blinden Song, der im übertragenen Sinne von Orientierungslosigkeit handelt. So habe ich es zumindest verstanden. Was sagst du dazu, Nina?
Ich würde sagen, das ist nur vordergründig das Thema. Mhm. Eigentlich geht es da eher, oder für mich ist das Lied eine Ode eigentlich darauf, wie perfekt alles im Leben zu einem kommt, wenn man eben keinen Plan im Leben hat. Okay. Also der Song feiert eher so die Planlosigkeit für mich. Ich finde, das ist das perfekte Coming-of-Age-Lied oder auch ja einfach so das Lied.
So wie die Meilensteine entstanden sind eigentlich. Ohne
planlos.
Plan.
Ja, die Musik zeigt es einfach, weil wir haben natürlich diesen Text, den man erstmal so orientierungslos und so interpretiert, aber dann hört man den Song so sehr fröhlich und unbeschwert, wie der rüberkommt. Und ich meine, sie hätten den ja auch total traurig irgendwie als Ballade in Moll komponieren können, schreiben können. Aber stattdessen haben wir diese Abtempo-Nummer. Und das passt auch letztlich total gut zu Judith Holofernes Attitude als Künstlerin. So diese Haltung, es ist okay, sich treiben zu lassen und nicht alles rational zu kontrollieren. Und da steckt für mich auch so ein ganz tiefes Vertrauen ins Leben wirklich drin. Ja. Was die Helden ja auch mit ihrer Karriere selbst total so erlebt haben. Also ich meine, es hat immer alles zufällig super geklappt. Wir hatten das ja gerade schon, MTV ohne Plattenvertrag und so weiter. Ziemlich kometenhafter Aufstieg. Also ich würde sagen, sie weiß, wovon sie da singt.
Judith Holofernes, das heißt ja bürgerlich Judith Hollfelder-Roy, nachdem sie Pola geheiratet hat. Das ist, dass sie gerne mit Wörtern und Silben umgeht, das haben wir ja schon gerade besprochen. Und das sieht man auch am Künstlernamen, bei dem man noch dazu bibelfest sein muss, Nina.
Ja, Holofernes ist nach dem Alten Testament, das musste ich wirklich auch nachlesen, sowas weiß ich auch nicht, ein assyrischer Feldherr, der mit seinem Heer ausgezogen ist, um die Staaten dann zwischen Mittelmeer und Rotem Meer eigentlich halt zu unterwerfen sozusagen mit Gewalt und dann von Judith enthauptet wurde. Das heißt, Judith hat Holofernes geköpft. Das ist witzig, weil sich überlegt, dass sie eben ja beide Namen trägt und dass sie sich das auch schon mit 19 so ausgesucht hat. Ich meine, da überhaupt drauf zu kommen mit dem Alten Testament und so weiter, das ist schon auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, kein Leichtgewicht. Also sie hat auch gesagt, sie mag gerade dieses Schizophrene und Doppelbödige auch daran, diese Zerrissenheit, sie ist ja quasi...
Die Spannung, es entsteht so eine Spannung, ne, in dem Namen, weil man,
genau,
wer ist sie denn jetzt?
Sie ist ja eigentlich, es klingt jetzt komisch, aber Opfer und Täter in einer Person. Und also ich finde, es gibt wenig Künstlernamen, die so gelungen sind wie ihrer, nicht nur wegen der Bedeutung, sondern auch klanglich, weil sie wurde ja geboren als Judith Hohlfelder von der Tann. Mhm. Und diese Namen Hohlfelder und Holofernes, die klingen ja auch super ähnlich. Ja. Aber es hat auch so einen ganz spielerischen Aspekt. Judith Holofernes hat mal gesagt, wir verstecken uns hinter Pseudonymen, weil wir Spielernaturen sind. Künstlernamen zu haben ist an sich schon ein Zitat. Mit Künstlernamen zitiert man den Rock'n'Roll an sich.
Guck mal an.
Finde ich super und da würde ich einen anderen Rock'n'Roller zitieren. Und zwar, als ich letztens in einer Gustav Klimt Ausstellung war. Gustav Klimt, ja auch eine Art Rock'n'Roller der Kunstgeschichte.
Auf jeden Fall ein Frauenheld.
Auf jeden Fall.
Also das passt.
Und er hat Judith 1 gemalt. Wir verlinken sie auch in den Shownotes, kann man sich dann mal angucken. Judith 1, ein sehr berühmtes Gemälde von ihm. Und da steht oben drüber Judith Holofernes. Und das Und, was zwischen Judith und Holofernes steht, sie kann man kaum lesen, weil ist so klein oben rechts in der Ecke. Und als ich in dieser Ausstellung war und das gelesen habe, habe ich so meinen Mann angeschubst mit dem Ellbogen und sagte, guck mal, hat das was miteinander zu tun?
Ja.
Hat vielleicht Judith sich von Gustav Klimt ursprünglich inspirieren lassen und dann kam der Bibelbezug? Ich weiß es nicht.
Kann
ich möchte Judith an dieser Stelle fragen, falls sie das... Nein, aber es ist auf jeden Fall schön und es ist auch eine selbstbestimmte Frau, die hier abgebildet ist. Sie steht da voller Mut, Entschlossenheit. Sie hält den Kopf des Holofernes eben unterm Arm, so wird sie ja abgebildet. Mhm. Sie ist eine weibliche Schönheit, eine Muse, also all das würde passen auch zu einem Künstlernamen. Und sie ist aber auch gleichzeitig die verführerische Femme Fatale, auch das. Also ich könnte mir schon vorstellen, da gibt es vielleicht eine gewisse Verbindung, ich weiß es nicht, aber ich finde es auf jeden Fall schön. Judith Holofernes, Gustav Klimt.
Und genau, nochmal zu dem Umgang mit Sprache. Der ist ja wirklich sehr, sehr besonders bei ihr. Mhm. Und das kommt daher, wenn man sich mit ihrer Biografie beschäftigt, dass sie wirklich von Kindesbeinen an, früheste Kindheit, ganz viel gelesen hat. Mhm. Daher dieser Umgang. Und sie hat sogar beim Abendessen gelesen. Sie war das einzige Kind von einer alleinerziehenden lesbischen Mutter. Und sie ist ohne Freunde entwurzelt, dann umgezogen von Berlin nach Freiburg. Und hat gesagt, zum Abendessen durfte ich da lesen und habe dabei die Gabel, die Spaghetti-Gabel, zur Stirn statt in den Mund geführt. Und sie hat halt auch alles Mögliche gelesen, was so im Bücherregal bei ihrer Mutter stand. Ja. Also Jurassic Park auf Französisch fand ich sehr interessant, aber auch feministische Comics und schwule Coming-of-Age-Romane. Und ja, dadurch war sie natürlich in der Schule so ein bisschen die Außenseiterin, weil sie gesagt hat, sie hat nicht so richtig verstanden, dass sie dann diese komischen anderen Wörter, die sie da alle schon beherrscht hat, dann mit 12 oder was, ja, dass sie die vielleicht jetzt nicht immer bei ihren Klassenkameraden benutzen sollte. Und ja, daher hat diese ganzen Feinheiten, Reime, Wortwitze und Spiele, die sie so hat. Und sie lebt das ja auch jetzt total aus nochmal, also auch über das Songschreiben hinaus. Sie hat ein Buch geschrieben 2022, das heißt Die Träume anderer Leute, das ist ein Spiegel-Bestseller, wo sie eben über die Bandgeschichte ganz genau schreibt. Und wenn man das liest, also ich habe es hier vor mir liegen, da schreibt zum Beispiel sogar die Süddeutsche Zeitung, das fand ich sehr, sehr treffend, also kann ich nur unterstreichen, je mehr Sprachkunst aus den Seiten purzelt, desto klarer wird, dass Judith Holofernes nur zufällig zwischendurch ein Rockstar war. Eigentlich war und ist sie eine irrsinnig gute Autorin.
Okay.
Sie hat ja
eine
auch,
schließt das andere ja nicht aus.
Ja, und sie hat auch während der Studioarbeit zu diesem Album, sie war ja fertig mit den Texten, das war ein großes Problem. Es ist praktisch nur noch die Musik entstanden und da hat auch häufig jeder seinen Senf dazu gegeben. Mhm. In jedem Fall, was ihr aufgefallen war an sich, und das fand ich auch eine wirklich schöne Beobachtung auch an sich selbst, und das unterstreicht das, was Nina gerade gesagt hat. Sie selbst hat festgestellt, sie schreibt gerade nicht mehr. Und das ist für sie keine, und ich zitiere sie, artgerechte Haltung. Ja. Sie muss schreiben. Ja. Und das finde ich eine total schöne Beobachtung, die natürlich auch nur stattfinden kann, wenn sie offen dafür ist, wenn sie sich selbst gut reflektiert und wenn sie aber auch mal in diese Isolation von, wir müssen jetzt ein Album produzieren, irgendwie reingeschubst wird.
Zu der Sprache nur eine Anekdote, das passt perfekt, weil die Sprache ist für sie wirklich, wie du gesagt hast, die artgerechte, ihr Sein einfach, so sehr, dass sie auch schon immer gesagt hat, schon vorm Abi, sie wusste immer, sie will was mit Sprache beruflich machen. Also sie dachte mal irgendwas mit Medien. Dann hat sie ja letztlich, genau, dann hat sie ja Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert, weil der Papa gesagt hat, nur Musik ist zu unsicher, du brauchst einen Plan B. Hat er inzwischen natürlich zurückgenommen. Aber auf jeden Fall hat sie immer gewusst, nicht nur die Musik ist ihr wichtig, sondern auch die Sprache. Und damit will sie ihr Leben füllen und immer damit umgehen sozusagen.
Also die Bandbiografie, auf die ich kurz hinweisen wollte, heißt Wir sind Helden, Informationen zu Touren und anderen Einzelteilen. Mit anderen Einzelteilen ist unter anderem die Studioproduktion gemeint. Und das Schöne ist, dass es im Prinzip der Block ist, also das Buch ist zweifarbig aufgebaut. Es ist der Block, den sie damals im Internet auf ihrer Webseite veröffentlicht haben, was die Fans sozusagen Social Media mäßig, würde man es auf Insta oder Facebook oder wo auch immer machen. Und das, was sie damals veröffentlicht haben, haben sie dann nochmal kommentiert und das ist dann in schwarzer Schrift abgedruckt und man kann da wirklich so mit denen ein bisschen durchgehen. Das, also finde ich auch eine sehr interessante Herangehensweise für eine Biografie, mal anders.
Die Bücher verlinken wir natürlich in unseren Shownotes und die findet ihr verlässlich auf, jetzt hat mein Stuhl geknackt, auf swr1.de. Nicht nur Judiths Texte sind extrem markant, auch ihre Stimme irgendwie luftig, freundlich und doch irgendwie frech. Die erkennt man jedenfalls sofort. Auch das ist ja ein Erfolgsgeheimnis von Wir sind Helden, Katharina.
Judith hat eine Wahnsinnscharakterstimme. Ich würde sagen, wenn man 100 Sängerinnen anhört, man kann sie immer heraushören und das hat einen Grund. Wenn man Sängerinnen mit Charakterstimmen oder Sänger mit Charakterstimmen sich anhört, dann haben sie meistens auch einen kleinen Stimmenfehler. Mhm. Fehler in Anführungszeichen. Irgendwas ist an der Stimmbildung Bildung ein bisschen anders, dass sie so charakteristisch ist. Und bei Judith ist das eine mit 19 auch diagnostizierte hyperfunktionelle Dysphonie. Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die da zusammenspielen. Zum einen scheinen die Stimmbänder nicht so richtig zu schließen. Das, ne, sie ist ja, singt ja auch sehr luftig manchmal, habe ich zumindest so den Eindruck, genau. Und auch sehr leicht und so. Und das
haucht
auch, genau. Und dann spielt da wohl auch noch eine gewisse Form von Körperspannung, von Spannung mit rein, die auf die Stimme übertragen wird. Also ich kann das gar nicht so richtig erklären. Ich bin auch keine Logopädin. Ich möchte es jetzt erstmal so stehen lassen. Aber all das hört man ja bei Judith. Also man hört ja eine gewisse Kraft, die irgendwie raus will, die irgendwie geformt wird. Und aber auch dieses luftig Leichte. Ich habe vorhin auch zu Nina gesagt, wenn ich das jetzt nachmachen würde, das wäre für mich total anstrengend, so luftig zu reden, weil wir ja gewohnt sind, oder ich, auch als Fagottistin aus dem Bauch raus mit dem Zwerchfell zu sprechen. Und ich kann das gar nicht so luftig, das wäre für mich total anstrengend. Aber bei ihr fällt es leicht, das ist ihre gewohnte Stimmfarbe und daher hat sie eine Charakterstimme.
Wie würdest du die Wir sind Held Musikformel beschreiben, wenn du den Titeltrack hörst, Katharina?
Ich würde sagen, sie sind unfassbar kreativ. Sie kennen sich alle unfassbar gut aus und haben eine Klangvorstellung, was Musik betrifft. Sie sind einfach ein tolles Team zusammen. Und sie hatten ein Problem während der Aufnahme, nämlich ihr basisdemokratisches Band-Dasein. Also sie haben immer alles besprochen, alles diskutiert. Jeder hat jede Entscheidung mitgetragen. Und so verfranzt man sich. Ich meine, jeder, der schon mal im Studio gearbeitet hat, man verfranzt sich auch an Möglichkeiten.
Das reicht schon im Proberaum.
Können wir das nochmal probieren und das und dann hier noch ein Sound und da noch ein Effekt und so weiter. Und das hat so eine ganz eigene Banddynamik ergeben. Sie haben eine sehr, sehr offene Streitkultur gepflegt. Sie haben aber immer respektvoll miteinander.
Ja, das ist ein kritischer Punkt.
Ja, genau.
Kann es auch toxisch werden an der Stelle. Ne?
Genau.
Unterschiedliche Gemüter treffen ja auch immer aufeinander.
Ja.
Judith war schon auch harmoniebedürftig. Und zum Beispiel Marc, der Bassist, ist schon hitziger gewesen oft und hat das auch nicht gut ausgehalten.
Judith hat das mal so schön beschrieben als anal-retentive Kontrollettis.
Oh Gott.
So, ich habe dann erstmal das Wort anal-retentiv.
Könnt ihr bei Papa Freud nachlesen?
Genau. Pingelig, genau. Und fast zwangartige Kontrollettis. Und sie waren auch sehr, also organisiert, kann man sagen. Auch vor allem der Produzent, der die Fäden, glaube ich, sehr, sehr gut zusammenhalten konnte, weil er das Ganze organisiert hat. Er war auch sehr geduldig in vielen Dingen. Er hat zum Beispiel auch organisiert, dass sie in der Woche 6 Studiotage machen und einen Tag frei. Das war Gesetz, das war ganz wichtig. Und er hat sie darauf aufmerksam gemacht, dass zu viel Demokratie der Kreativität nicht förderlich ist. Und hat praktisch ein Machtwort gesprochen und daraufhin haben sie dann tatsächlich auch ihre Arbeitsweise verändert. Sie haben nämlich dann angefangen, den neuen Song in Ablauf und Arrangement festzulegen. Das hatten sie vorher nicht. Vorher sind sie einfach offen an den Song rangegangen. Und dann hat der halt die Aufnahme gemacht hat, mit dem Produzenten im Studio gearbeitet und die anderen sind ins Nachbarstudio gegangen. Sie haben das Studio 3 genannt und haben dann an anderen Songs weitergearbeitet, die schon weiter fortgeschritten waren, haben dann geguckt, können wir noch andere Sounds oder noch irgendwie was dazu spielen. Und so haben sie sich praktisch die Arbeit ein bisschen aufgeteilt, weil sie wären sonst auch einfach nicht fertig geworden.
Ja.
Also auch das, Jean hat das mal ganz schön auf den Punkt gebracht. Wir kommen so nicht weiter und wenn wir noch vor der WM 2006 unsere Platte veröffentlichen wollen, müssen wir was ändern.
Ja.
So, und das haben sie getan. Und der erste Song, der dann mit dieser neuen Arbeitsweise entstanden ist, das war Nur ein Wort. Also auch da schöne Verbindung. Aber ich wollte noch eine Sache zu Von hier an blind sagen, weil auch da spürt man dieses Arbeitsverhältnis von der Band. Es war so, dass Judith und eigentlich auch Marc, die lieben nämlich Slide-Gitarre und Banjo vom Sound her. Und sie wollten diesem Song eigentlich so eine Art Country-Attitüde irgendwie anheften. Und Jean hat aber dann beim Jammen, die haben im Studio viel gejammt, hat dann beim Jammen auf der Gitarre irgendwie so einen Disco-Rhythmus gefunden und das war halt einfach viel geiler. Und ja, dann hat man daran weitergearbeitet und dann fiel dieser Country-Ansatz so hinweg. Aber an einer Stelle, da ist er dann doch drin geblieben und zwar ganz hinten vor dem letzten Refrain, da hört man ein Banjo.
Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter.
Cool.
Ja.
Also, das meine ich, also sie sind auch mit den Songs einfach, sie haben mit denen gearbeitet, ja, und sie sind gespielt und ja, sie sind in eine Richtung gegangen und sie haben ausprobiert und sie haben auch Ideen über Bord geworfen, wenn einfach sie gefühlt haben, eine andere Idee ist jetzt stärker oder, mhm, oder der Song will auch dahin. Das ist das Schöne auch an Wir sind Helden. Ich hatte nicht das Gefühl, ich habe mir auch die Doku zu diesem Album angeguckt, dass da irgendjemand egomanisch durchgetrampelt, mhm, ist durchs Studio.
Aber das hat auch ganz viel mit der Haltung von Judith Holofernes zu tun. Sie schreibt oder sagt wirklich explizit, sie sieht sich nicht wie andere Frauen in einer Band mit nur Jungs sozusagen als hervorgehobene Sängerin, die jetzt den Ton angibt, mhm, sondern sie sagt explizit, es wäre sogar manchmal einfacher gewesen, wenn sie so gewesen wäre, weil wie du sagst, es wird immer anstrengender, wenn alle vier gleichberechtigt mitreden. Aber sie sieht sich eben als eine von den Jungs, vielleicht hat es ja auch mit den vielen Coming-of-Age-Romanen zu tun, die sie da gelesen hat, mhm, als Jugendliche, über noch nicht geoutete Jungs, wie sie mal gesagt hat. Aber jedenfalls will sie halt explizit nur, dass sie gleichberechtigt neben ihnen steht und nicht die Diva, die Sängerin, ja, sein, die jetzt sagt, ich gebe den Ton an, weil ich muss es ja auch singen. Es gab durchaus öfter Konflikte, in denen Mark sogar gesagt hat, irgendwie ihm geht diese Harmoniebedürftigkeit von ihr auf den Senkel. Also man soll jetzt mal zu einer Entscheidung kommen, sie soll da ein bisschen härter auch sagen, was sie will. Das hat sie an anderen Stellen sicherlich auch gemacht, aber das ist ja genau der Grund, dass sie eben da nicht so
drauf an der Stelle hat. Muss man dazu sagen, Mark, und das haben wir noch nicht erwähnt, ist studierter Arzt und auch praktizierender Arzt. Er muss Entscheidungen treffen.
Mhm. Jedenfalls praktisch bei einer Band auf Tour einen Arzt dabei zu haben. Was sagt der Titeltrack über das Album, Nina?
Es sagt viel über die Haltung von Wir sind Helden aus. Wir sind ja weiter auch auf dem zweiten Album diese unangepassten und auch aufmüpfigen Köpfe sozusagen. Aber ich finde auch jetzt auf der Platte speziell haben wir auch so das Thema Vertrauen immer wieder. Dieses bewusst blind sein, um halt bei sich zu bleiben, gerade mit dem großen Erfolg, den sie da jetzt schon hatten, dass sie quasi für diese ganzen Stimmen von außen, diesen Druck, der da kommt, so ein bisschen immun sind und, mhm, bei sich bleiben. Und das wollten sie ganz bewusst und weiter auch Spaß haben mit der Band. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Die haben ja allerlei Faxen immer gemacht zusammen und viel Scheiß auch. Sind irgendwie nackt um Autobahnraststätten geflitzt und alles.
Karaoke also, singen. Sie sind, glaube ich, eine Leidenschaft, eine Band, die super leidenschaftlich gern Karaoke singen geht.
Das ist sehr sympathisch auf jeden Fall. Aber mit dem Titeltrack, da war es auch sowieso nicht so eine ganz, ganz einfache Sache, bis sie sich da geeinigt haben. Das war lange nicht so klar. Sie haben geschwankt zwischen gekommen, um zu bleiben und von hier an blind.
Ja.
Für diesen Titel war eigentlich nur Mark und, ja, alle anderen waren für gekommen, um zu bleiben. Und sie haben sich dann tatsächlich gegen gekommen, um zu bleiben entschieden, weil der Titel zu ironisch war. Also gekommen, um zu bleiben als zweites Album und Ironie trägt sich nicht. Mhm. Ja, und sie wollten auch nicht dieses Selbstreferenzielle irgendwie, ja, haben, dieses auch Selbstbeweihräuchernde. Und aus diesem Grund haben sie dann von hier an blind, weil er eben auch mehr Poetik hat, weil man auch in Interviewsituationen, auch das war ein Gedankenspiel, das sie geführt haben, in Interviewsituationen, bei gekommen, um zu bleiben, hätten sie immer denselben Witz erzählt.
Ja. Und immer dieselbe Frage gestellt.
Ja, und bei von hier, ja, an blind kannst du viel mehr auch machen. Ich meine, das wissen wir. Wir interviewen ja auch Künstler. Ja. Und das ist natürlich schön, wenn du da eine tiefgründigere Antwort bekommst, als einfach nur so einen Witz hingeknallt, den du ja dann auch erstmal noch erzählen musst.
Ja.
Ja, also von daher, auch ich freue mich über diese Entscheidung von hier an blind.
Wo wir es gerade mit dem Albumtitel haben, das Cover-Artwork zeigt die Helden als Comic-Helden im Stil von Tim und Struppi. Katharina.
Ja, das war eine Idee von Judith und Mark, die zusammengesessen haben, mhm, und auch dazu brainstormen sollten. Und interessanterweise war die Idee zu diesem Artwork, das ich fantastisch finde und auch wirklich sehr gut gelungen, nach 5 Minuten entschieden. Weil sie hatten plötzlich die Idee, sie wollen Zeichnungen haben. Und Judith hatte dann die Idee, sie woll, warum nicht praktisch als Comic, Comic machen. Und dann haben sie den anderen wohl Filme von Tim und Struppi irgendwie, haben sie ergoogelt und ihnen dann gezeigt. Und dann war klar, okay, Daumen hoch machen wir. Und Judith hatte dann tatsächlich eine Freundin, die als Grafikerin, Comiczeichnerin eben gearbeitet hat. Und ich habe mich auch mal ein bisschen mit ihr beschäftigt, sie auch Kinderbücher macht heutzutage und so. Und wir lassen einfach mal Judith kurz erzählen, wie es dann weiterging.
Diese Figuren hat eine sehr enge Freundin von Pola und mir entworfen, Vanessa Carrie, die Illustratorin ist und die auch eine Mordsgaudi hatte natürlich, da diese ganzen Sachen zu zeichnen. Ja, das war das erste Mal, dass wir sowas hatten wie einen durchgehenden visuellen Faden. wo dann alle Singles auch so gezeichnet waren und das Albumcover so gezeichnet war und die Plakate. Und das hat uns viel Freude gemacht. Irgendwann, weiß ich noch, so gegen Ende der von hier an Blindphase, also dieser Albumphase, hatten wir dann schon auch mal Bock, wieder erwachsene Menschen mit realen Gesichtern zu sein. Also es hat sich dann irgendwann auch erschöpft, aber für eine Zeit lang war es wirklich lustig. Mein Lieblingscharakter ist natürlich der Esel.
Das Lustige ist und das Schöne auch für diese Band, dadurch, dass Vanessa, die Grafikerin, eben so nah an der Band auch dran war, konnten sie auch kreativ mit ihr arbeiten. Heißt, sie haben ihr tatsächlich auch Sujets gegeben. Zeichne uns mal in, zeichne uns mal da und da und zeichne uns mal da und da. Und dann kam eben auch die Idee mit dem Berg, zeichne uns mal auf dem Berg. Und das ist ja dann auch das Albumcover geworden.
Ich glaube, Tim und Struppi kurze Anmerkung aus der Produktion, das Wort, was mir da nicht eingefallen ist, das asiatische Land ist Tibet. Tim und Struppi in Tibet war die Vorlage für das Albumcover.
Sie laufen da ja nicht einfach nur, sondern sie erblicken was.
Ja.
Und dann das Album von hier an blind zu nennen, im selben Moment, wo sie eigentlich auf dem Cover etwas ganz Wunderbares erblicken, was auch immer das ist, ist auch wieder Poetik.
Ja. Was ich am Anfang angedeutet habe von hier an blind, ist auch in verschiedenen Versionen aufgenommen worden, Französisch und sogar Japanisch. Verrückte Idee. Ich glaube, die Plattenfirma kam dabei damals so auf die Idee nach dem Motto, jetzt wenn sich das in Deutschland so gut verkauft, warum soll sich das nicht in anderen Märkten auch gut verkaufen? Und so klingen die Helden dann auf Japanisch. Sind Helden auf Japanisch. Ich spare mir die japanische Aussprache. Aber es haben damals einige Bands gemacht. Kommen wir vielleicht zu einer anderen Folge auch. Die Ärzte haben mal Chinesisch gesungen. Steckt ein alter Schulkamerad von mir dahinter, George Lind. Aber das erzählen wir mal an anderer Stelle, wenn wir mal die Ärzte dabei haben vielleicht. Wir sind Helden, die wollten als Band Erfolg haben, haben es dann tatsächlich mit dem ersten Album geschafft, Vorreiter für eine ganze Reihe deutschsprachiger Bands Anfang der 2000er zu werden. Wir hatten es ja schon erwähnt, Juli oder Silbermond. Und trotzdem haben die Helden auch immer einen kritischen Blick auf ihr eigenes Heldentum im Musikbiss. So auch beim Song Nummer 4, Zuhälter. Ich denke da allerdings erstmal beim Hören so ein bisschen an die Sesamstraße. Die Maultrommel. Wer, die, das, wer, die, was?
Ja, der, die,
wieso,
das,
weshalb, wieso, warum?
Aber die wer nicht fragt, bleibt dumm.
Auch schon wieder so witzig mit diesem Geräusch, gerade bei dem Text.
Ja.
Das ist ein krasser Gegensatz.
Du meinst wegen Zuhälter?
Ja, es ist ein super ernstes Thema ja am Ende. Ja. Da denkt man ja an Sesamstraße oder so, und das gerade bei so einem Thema, ist ja wirklich gar kein Kinderthema sozusagen. Wie so ein Schlachtruf auf einer Demo auf der Straße.
Zuhälter, haltet euch raus aus meiner Liebe. Später heißt dann Zuhälter, haltet euch raus aus meinen Liedern. Krasser Text, der das Musikgeschäft mit Prostitution vergleicht, Nina.
Ja, genau. Also sie finden da wieder sehr, sehr bildhafte, schöne Synonyme für die Musikindustrie. Die nennen sie das kälteste Gewerbe der Welt und vergleichen die Authentizität ihrer Kunst, ihrer Songs mit der Liebe und spielen mit diesem Lieder Liebe, wie du gerade schon gesagt hast. Ihr schickt unsere Lieder auf die Straße, heißt es, in zu engen Hosen, in billigen Posen. Sie sollen ihre Runden drehen, mit den Kunden gehen und wir sollen verstehen. Das ist das kälteste Gewerbe. Also es geht wirklich um dieses Thema, dass Musiker, Musikerinnen ein Stück weit in den Songs ihre Seele verkaufen müssen an die Plattenfirmen und um dieses Dilemma auch zwischen Kunst machen, die aufrichtig ist, die aus dem Herzen kommt und woran man glaubt und Vermarktung, genau, Kommerz. Und dass sie auch, da denke ich nochmal an den Punkt eben, dass sie schon immer vordenken, natürlich, weil sie schon die Erfahrung haben mit dem ersten Album. Sie denken natürlich auch an Promo und an Vermarktung, an Interviews und dass sie auch über das eigene Leben ja dann so sprechen müssen. Also es ist eigentlich schon auch wieder ein sozialkritischer Song wie auf dem ersten Album und auch so ein Denkanstoß, was wir schon hatten für die Fans und Hörer, die sie auch als sehr mündig auf jeden Fall einschätzen. Weil sie sie quasi anregen, selbst nachzudenken. Aber in dem Song geht es Judith Holofernes ganz stark darum zu sagen, Künstler werden eigentlich benutzt wie Maschinen. Mhm. Das ist so dieses Synonym. Und sie hat auch nach dem Ende der Helden, zu dem wir ja noch kommen, hat sie auch mal gesagt, der größte Kater-Effekt nach dem großen Erfolg, der lag vor allem darin, also nicht, was andere Leute ihr vorher gesagt haben, oh, dann bist du traurig in deinem Ego gekratzt, wenn die Leute dich nicht mehr erkennen oder so. Aber sie hat gesagt, nee, solange der Erfolg da war, konnte sie sehr viel umsetzen, was sie als Künstlerin wollte. Also jede künstlerische Pups-Idee, das teure Musikvideo, das und das. Und später wurde das nicht mehr so durchgewunken und der Druck in der Branche ist eben sehr hoch und das Tempo ist auch sehr hoch und das macht die Künstler kaputt, weil die sind halt keine Maschinen. Mhm. Und das drückt sie eigentlich in dem Song aus.
Kathi meldet sich hier ganz
enthusiastisch. Ich wollte nur was zu dem Text, was mir aufgefallen war, kompositorisch zu diesem Text. Und das passt auch zu dieser Mühle, in der man ja auch steckt als Musiker, als Künstler, als Texter hier auch in dem Fall. Sie hat eigentlich nur zwei Strophen, die sie immer gleich wiederholt, mit einer Änderung. Ihr schickt meine Liebe auf die Straße, ist die erste Strophe. Ihr schickt meine Liebe auf die Straße. So, das sind die ersten beiden und dann geht es entsprechend weiter. Und die zweite heißt, ihr schickt meine Lieder auf die Straße. Und dann geht es genauso weiter wie vorher auch. Und dann beim dritten Mal heißt es, ihr schickt unsere Lieder auf die Straße. Und dann geht es genauso weiter wie vorher auch. Das heißt, sie... Für mich gefühlt bezieht sie es erst auf sich selbst, ganz persönlich, als Sängerin, als Frontfrau. Dann bezieht sie es auf die Lieder, die sie schreibt, auf die Texte, die sie macht. Und dann bezieht sie die ganze Band mit ein. Ja. Also es ist so eine Art Dreier-Step. Es ist auch in irgendeiner Weise...
Großartige Steigerung. Ne?
Ja, Klimax könnte man fast sagen. Und Zuhälter halt ist ja praktisch der Refrain dazwischen. Zuhälter halt.
Ist auch wieder ein Wortspiel.
Ja, Zuhalter. Ja. Ne? Ja. Also hält, halt. Das ist ja praktisch eine Wortfamilie.
Aber es gibt noch einen zweiten Titel, der diese Vermarktung von Musikerinnen vor allem zum Thema macht, Nina.
Genau, das ist der Song Zieh dir was an. Da geht sie sozusagen Sängerinnen ziemlich scharf an, die mit ihrem Körper statt mit ihrem musikalischen Talent eigentlich Erfolg haben. Und der ist sozusagen wie so die Kehrseite der Medaille. Also hier geht sie ja die Industrie auch stark an, die Plattenbosse. Und in Zieh dir was an geht sie, da geht es eigentlich um die Verantwortung, die Sängerin, die Frontfrau, die Musikerin im Business auch selbst haben und sie erinnert quasi dran, dass Frauen in gewissem Maß auch selbst Verantwortung natürlich haben, wie sie sich präsentieren, wie sie auch agieren mit den Musikbossen. Ich sehe den...
Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ich habe hier eine ganz klare Assoziation oder Erinnerung sozusagen an unsere Sinéad O'Connor-Folge, wo die auch gesagt hat, nein, ich rasiere mir die Haare ab, ich trage keine kurzen Röcke, ich laufe so rum, wie ich das will und ich möchte auf meine Kunst reduziert werden und nicht auf mein Aussehen.
Genau. Und
also was heißt auch meine Kunst reduziert, ist auch sehr schön formuliert. Also ich möchte als Künstlerin
das wahrgenommen. Das ist gerade schon wieder ein Spiegelbild. Ja. Gut.
Ich fange jetzt, fang jetzt auch schon an, hier poetisch zu werden. Nein, du weißt, was ich meine. Ja. Also es ist eigentlich eine ähnliche Geschichte. Ne? Wollte ich nur gerade nochmal,
genau.
Übrigens, klar, es gibt es noch in der Audiothek, die Folge.
Es geht um die Eigenverantwortung und die ist auch ein Stück weit da. Aber warum ich den Song ehrlich gesagt ziemlich kritisch sehe,
ja,
und mich auch frage, was sie heute dazu sagen würde, ehrlich gesagt. Ich finde trotzdem schwierig, der Song, die Argumentation im Song ist schwierig, weil ich immer denke, wenn man sagt, was sie ja in dem Song macht, Frauen sollten doch besser, in dem Fall hier, sich was anziehen. Dann reibt sich eigentlich das Patriarchat die Hände, weil da schiebt man ja immer den Frauen eigentlich die Verantwortung und die Schuld für ihre eigene Diskriminierung oder Benachteiligung ein Stück weit zu. Und gleichzeitig individualisiert man auch das Problem und sagt quasi so nach dem Motto, ja, weil sie sich jetzt so verhält, hat sie halt dieses Problem. So singt Judith Holofernes das ja schon sehr konkret auf sie bezogen, statt halt die Strukturen der Musikindustrie, die wir auch bei Sinead O'Connor hatten und hier auch schon besprochen haben, diese Strukturen nach den Problemen und Lösungen abzusuchen und die Musikindustrie zu ändern im Sinne von die Machtverhältnisse zu ändern, mehr Frauen in Chefpositionen zu rücken, die von den Sängerinnen da vorne auch nicht das erwarten, dass sie sich leicht bekleiden, was auch immer machen. Und ehrlich gesagt, würde ich da so ein bisschen unterstellen, die Judith Holofernes ist ja noch sehr jung zu dem Zeitpunkt, die ist ja Anfang 20 und sie ist ja sehr viel allein unter Männern. Ich habe ja auch schon gesagt, das schreibt sie autobiografisch in dem Buch, dass sie sich auch oft als eine von den Jungs sieht. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Frauen oft diese Regeln, die wir alle, mit denen wir einfach alle leben, so verinnerlicht haben, dass man sich eher unter Frauen dann gegenseitig kritisiert und bekämpft, anstatt eigentlich diese von Männern gemachten Regeln anzugehen und anzugreifen und seine eigenen Regeln zu machen. Und deshalb würde mich eigentlich mal interessieren, wie Judith Holofernes selbst den Song heute sieht, weil sie schreibt auch in dem Buch sehr wohl, dass sie den männlichen Blick auf ihren eigenen Körper satt hat, dass sie das alles als Sexismus empfindet, dass sie eine furchtbare Panik oft entwickelt hat und dass sie sich diese typische Scham, die bei Frauen viel stärker ist im Musikbusiness, Showbusiness generell, zum Älterwerden, zu diesem älteren Körper, dass sie das schon sehr bewusst wahrnimmt. Deshalb würde mich tatsächlich mal interessieren, ob sie den heute noch genauso schreiben würde oder wie sie das eben heute sieht.
Kathi, du hattest dich gemeldet. Wir haben den Song noch gar nicht gehört.
Dann müssen wir einladen. Dann hören wir doch erstmal und dann sage ich, wie es auf mich wirkt.
Ja, genau. Und ich wollte auch noch eine Stellungnahme des Patriarchats dazu zum Besten geben. Komm, lass uns den Song hören. Zieh dir was an.
Du hast dich ausgezogen, uns das Fürchten zu lernen, uns über die Details der weiblichen Physis endlich aufzuklären. Warum musst du springen, wie der Springer dich schuf? Mädchen, hattest du nicht eigentlich einen anderen Beruf? Wenn du um 20 dein Hintern entdeckst und den Vater in jede Kamera streckst, dann passt ein kleines neues Selbstgefühl perfekt in jedes Marketing-Kalkül. Also zieh dir was an, Mädchen, wer etwas kann, Mädchen, zieh deinen Fang.
Zieh dir was an. Katharina, du wolltest auch noch weiterführende Argumente bringen zu dem Song.
Ja, für mich ist es eher so tatsächlich ein Mutmachlied. Zieh dich warm an, Mädchen. Ne?
Aber zieh also, dir was an.
Singt ja, sie singt das. Zieh dir was an.
Ja.
Aber ich empfinde es so, zieh in den Krieg.
So.
Zieh dir was an.
Ah,
ja? Also zieh dich warm an. Ja. Ja? Und steh für dich ein. Das ist für mich die Message, die dahinter steckt. Also so empfinde ich es. Sei du, steh für dich ein in dieser Männerwelt.
Mhm.
Ja?
Ja, die Attitüde von dem Song ist ja auch so.
Genau.
Ne? Die ist ja nicht belehrend, sondern empowernd.
So verstehe ich es. Und das ist für mich auch ein wichtiges Signal als Frau. Und das auch diese Rolle, die sie da ja auch plötzlich hat als Frontfrau von einer Jungsband, gleichberechtigt. Natürlich kann man immer sagen, ich fühle mich als einer von den Jungs und so. Aber Bullshit, ja. Man ist die Frau. Und es ist immer ein anderes Miteinander im Studio, wenn da eine Frau dabei ist. Ich lese sie hier tatsächlich so, also dass sie mich anspricht und sagt, hey, zieh dich warm an. Wir gehen jetzt da raus und kämpfen in einer männerdominierten Welt und wir sind was wert als Frau. Und wir gehen da jetzt raus.
Der Text ist auf jeden Fall, also der hat schon so, an manchen Stellen hat er so schwesterlich empowernde Elemente. Das würde ich nicht absprechen wollen. Das stimmt, wo sie auch, sie singt gegen Ende auch, dein Chef ist ein Knirps und du bist doch eigentlich viel schlauer als er. Also da ist das so, diese Attitude. Mich würde einfach interessieren, ob ihr das halt damals bewusst war, weil heute ist ihr das bewusst, da sagt sie dann Sachen wie, der Sexismus ist ein böswilliger, höhnischer Chor, der direkt hinter dem Vorhang auf seinen Einsatz wartet.
So, in diesem Zusammenhang verzichte ich auf eine Stellungnahme des Patriarchats und ach komm, lass uns über einen weiteren Song reden. Sie sind kein One-Hit-Wonder und ja, sie haben abgestimmt, ob gekommen, um zu bleiben. Der Albumtitel wird und sich letzten Endes dagegen entschieden, wahrscheinlich, weil sie davon ausgegangen sind, dass Podcast-Hosts, Radiomoderatoren und ähnliche Sachen sagen, wie bei aller Kritik an den Regeln des Musikgeschäfts, sie sind gekommen, um zu bleiben. Wir sind Helden.
So hat doch auch der Dings die Anmod beim Echo gemacht.
Oliver Geissen.
Hier sind wir sind Helden, denn sie sind gekommen, um zu bleiben.
Ach, ich dachte, ich wäre kreativ.
Nee, beim Echo 2005.
Ich sag, je höher wir kommen, je blöder wir fallen. So verdammte Bock kommen und immer noch standing tall. Ich sag, was so abgeht, mach so bitte come down. Ich sag den Untergang ab, ohne runterzuschauen. Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann gehen wir in Scheiben. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Schönes Bild, wir gehen in Scheiben. Geh mal in Scheiben.
Yeah. Da sind wir wieder beim Comic-Artwork.
Gekommen, um zu bleiben, Nina. Das Selbstverständnis der Helden damals 2005 und offiziell haben sie sich ja auch nie aufgelöst.
Das stimmt, aber sie treten auf jeden Fall nicht mehr auf. Warum haben sie sich nie aufgelöst, habe ich mich auch gefragt. Ja, man muss sich, glaube ich, den ganzen Background einfach klar machen. Also für Judith Holofernes waren die Helden ihre Peergroup, die sie als Teenager immer gesucht hat. Und sie sind im Grunde wie Geschwister füreinander. Sie haben den gleichen Humor, ich habe es schon gesagt, viele Mutproben, auch so, ja, was man als junger Erwachsener halt für einen Scheiß miteinander macht. Ja. Und daher wollte sie eigentlich um keinen Preis die Helden aufgeben. Also sie sagt eigentlich, Wir sind Helden war eine wunderbare Band und ich habe sie mit sturer Hingabe geliebt. Also sie wollte das nicht, aber irgendwann hat sie halt eingesehen, es gibt ein Riesenproblem und zwar dieses Rockstar-Sein und gleichzeitig Mutter sein, Familie sein und zufällig den Schlagzeuger geheiratet haben. Das heißt, der muss mit, der kann nicht zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen.
Und auch die vielen anderen Talente, das Schreiben und so weiter.
Das
ne?
auch, aber im Vordergrund stand vor allem diese Doppelgeschichte. Das war aber auch schon seit den Aufnahmen zu Von hier an blind klar. Da hat sie zu dieser Zeit mal bei einem Flug auch an Polas Schulter komplett durchgeweint, weil ihr klar wurde, sie sieht einfach keinen Weg, dieses, was sie eben will. Sie will unbedingt Sängerin dieser Band sein. Sie will dieses Rockstar-Leben auch touren. Aber sie will auch Kinder. Also sie sagt, vom Kinderhaben habe ich geträumt, seit mein Vater mir im Alter von 6 Jahren meinen neugeborenen Halbbruder in den Arm gelegt hat. Mhm. Und gleichzeitig, süß. Sehr süß, ja. Und gleichzeitig sagt sie, ich wollte Rockstar werden, seit ich 12 Jahre alt war und meine Mutter mir die ersten Gitarrenakkorde beigebracht hat, auf dem Klodeckel im Badezimmer sitzend, wegen der hübschen Akustik. Also sie wollte beides, das war ja auch ganz früh klar, aber sie hat es auch jahrelang probiert, sie hat 5 Jahre lang durchgehalten, diese Touren, wirklich als tourende Rock'n'Roll-Mama. 2006 hat sie ja geheiratet, wie Katharina schon gesagt hat, und den Sohn auch bekommen, aber es war halt einfach ein Wahnsinn, mit 2 kleinen Kindern dann Babys zu touren im Bus.
Irgendwann sind die aus dem Gröbsten raus. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass die Band sich nie aufgelöst hat.
Gut, aber das heißt halt, dass sie irgendwie um 4 Uhr morgens mal vom Adrenalin da runterkam und um 5.40 Uhr hat das Kind geschrien.
Ja, und vielleicht dürfen wir uns in ein paar Jahren über ein 30-jähriges Bandjubiläum freuen oder so.
Ich fände es super.
Das ist auch der Grund, warum sie sich nicht komplett getrennt haben tatsächlich, weil der Manager hat vorgeschlagen, das wäre ja total albern, wenn sie 2 Jahre später das große Comeback sozusagen feiern. Und da soll man doch lieber sagen, es ist nur eine Pause. Und aber für sie war das so ein Abschied auf Raten.
Gekommen, um zu bleiben, ist der Song, über den wir sprechen. Und Katharina, du hast da noch was. Katharina hat es mitgebracht, glaube ich. Echo 2005 mit Max Rabe steht hier.
Ja, fand ich sehr lustig, habe ich mich nicht dran erinnern können, aber es passt natürlich perfekt auf diesen Song Max Raabe und sein Palastorchester eben mit einzubeziehen.
Ja, dieser 20er-Jahres-Stil.
Charleston-Style, ja, genau. So klingt's.
Ihr sagt, was so abgeht, mach's doch bitte, come down. Ich sag den Untergang ab, ohne runterzuschauen. Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann geben wir die Scheiben.
Entschuldigung, ich sag, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Der Text könnte auch von Max Raabe einfach
aber
sein.
Ist so.
Wie ein perfekter Fleck. Gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht mehr weg.
Dieser Fleck ist in der Hose, ist er nicht mehr rauszureiben. Entschuldigung, ich sag, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Der ganze Song.
Ja.
Das war beim Echo 2005. Ja. Da sind eben Wir sind Helden zusammen mit Max Raabe aufgetreten. Und es ist wirklich, wir verlinken es in den Shownotes. Es ist ein ganz wunderbarer Auftritt. Und der auch wirklich wunderbar zu diesem Song passt. Und das Video passt ja auch sehr wunderbar zu diesem Auftritt und eben auch zu diesem Song, weil sie trägt nämlich während des Auftritts beim Echo auch das Kleid, das Weiße, das sie im Video trägt. Und es gibt auch eine ganz süße Geschichte, wie es zu diesem Video überhaupt kam, im Charleston-Style. Das haben sie ja in einem Ballsaal in Berlin gefilmt. Aber das erste Treffen zum Video, das war mit der Filmproduktionsfirma. Da ging es um Brainstorming und das hat stattgefunden in der Berliner Übergangswohnung von Marc. Und die war eingerichtet mit so Oma-Möbeln.
Mhm.
Und 30er Jahre, Swing, also das hat irgendwie schon auch in dieser Wohnung anscheinend gelebt. Und dann kam sie relativ schnell auf diese Idee, dieses 30er Jahre Sujets. Und natürlich auf die Idee auch zu tanzen. Und das war die Herausforderung für vor allem die männlichen Bandmitglieder. Sie hatten dann nämlich tatsächlich eine Woche Tanzunterricht.
Ach
und
ja.
Haben sich da richtig reingekniet und war, glaube ich, für die Band auch einfach ein tolles Erlebnis, dieses Video zu drehen.
Der größte Hit vom Album hat mit wortkargen, mysteriösen Männern zu tun, die sich bei genauerem Hinsehen weniger mysteriös als vielmehr mundfaul präsentieren. Hier ist nur ein Wort.
Es ist so Markus Lanz geprägt, das ist unfassbar. Ich habe sofort diesen Kameraschwenk im Kopf.
Sie hat mal zu Markus Lanz gesagt, dass ihr das gar nicht bewusst war, dass er den Song verwendet, bis sie dann in die Sendung ist und sich das nochmal klar gemacht hat.
Trotzdem fand ich von Beginn an, dass es passt zu dieser Sendung.
Ja klar, es wäre sehr angenehm, wenn manche nur ein Wort hätten von den Kindern.
Nur ein Wort, Nina. Welche Geschichte verbirgt sich hinter dem Song?
Das ewige Teenie-Thema von Judith Holofernes und ihren Freundinnen und wahrscheinlich, Katharina, jeder Frau, die sich zurückerinnert an diese Zeit. Dieses Thema, verliebt in jemanden zu sein, den man nicht gut kennt. Und da ist ja die Projektionsfläche besonders groß bei den Jungs, die so ganz melancholisch, schweigsam in der Ecke stehen, so James Dean-mäßig. Und
deswegen
sehr viel
war ich
schweigen.
Nie eine Projektionsfläche.
Ich wollte jetzt keine alten Wunden aufreißen. Scheiße.
Entschuldigung.
Also, ja, aber es geht auch, also, nicht, ja, das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist auch die Sprachlosigkeit, wenn man verliebt ist und in diesem Alter 14, 15 und da halt auch sehr verlegen ist. Und sie versucht das dann auszugleichen. Ich habe mir ein Wörterbuch geliehen, die A bis Z ins Ohr geschrien, finde ich immer noch eine der schönsten Songzeilen. So ein wunderbares Bild. Und genau, die Idee zu dem Song, auch musikalisch, die hatte sie schon 2004 vor dem Album, schon in der Zeit vom ersten. Da ist sie durch ihren damaligen Wohnort Berlin-Kreuzberg gelaufen und hatte plötzlich diese Refrain-Idee im Hirn. Also nicht nur den Text, sondern zu diesem Bitte gib mir nur ein Ohr, diese Melodie. Mhm. Und also das Ohr war auf jeden Fall zuerst da.
Für mich ist das ja so ein Platzhalter, dieses Ohr. Ja, das, also bitte gib mir nur ein bitte gib mir nur ein. Und dann sagt sie nicht, was es ist, nämlich das Wort. Da und O, das ist so eine Art musikalischer Platzhalter. Wir kennen das ja auch. Oh, 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 oh. Ne? Wie yeah, 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 yeah. Und hier ist es halt irgendwie ein Platzhalter. Für mich hätten sie es auch komplett weglassen können. Wäre auch sehr witzig gewesen. Bitte gib mir nur ein. Bitte gib mir nur ein. Und dann heißt bitte gib mir nur ein Wort, weil das ist ja genau das, was fehlt. Bitte gib mir nur ein O.
Ach, jetzt habe ich es auch verstanden, danke.
Super, genial, aber das fand einfach genial.
Das stimmt, aber das fanden sie auch selbst, dass es eigentlich noch unfertig war, wie du sagst. Sie fanden das auch generell einfach, das war so ein kleines, nettes Liedchen, aber es war noch nicht wirklich rund. Das lag zum einen, ja, vor allem natürlich an der Musik. Sie haben das halt erstmal angedacht, das klingt jetzt komisch im Nachhinein, wenn man die Nummer nur so kennt, so ein bisschen Jackson 5-mäßig. Sie wollten das eher soulig, oldschool-mäßig. Mhm. So haben sie es in der Jam-Session mal ausprobiert. Und der Rhythmus war auch erst sehr poppig. Aber Pola hatte die Idee, den Song ein bisschen mehr so im Stil von The Cure aufzunehmen. Er hat nämlich sehr viel The Cure zu der Zeit gehört und ist irgendwann nachts aufgewacht mit Just Like Heaven von The Cure im Ohr und hat gesagt, es muss irgendwie ein bisschen melancholischer sein, mehr Schrammelgitarre. Und der Rhythmus, der macht den Song irgendwie bisher so ein bisschen billig. Der muss anders sein. Das erzählt er auch so.
Der Song geht ja jetzt, oh, bitte gib mir nur ein Ohr. Und damals ging er, oh, bitte gib mir nur ein Ohr. Also hat einen anderen Rhythmus.
Also das O ist geblieben, durchdacht, wie du es beschrieben hast, Katharina.
Weil das ist ja auch ein Platzhalter für alles, was du einsetzen kannst.
Ja,
natürlich.
Ja, und dieses Wortspiel ja auch. Also sie will gleichzeitig, man könnte da jetzt in tausend Ebenen gehen. Eine Ebene ist auch, finde ich, dieses, sie will ja von ihm gar nicht viel ein O. Das sind zwei Buchstaben und nicht mal das kriegt sie. Und dann haben sie das eben nochmal in der Küche richtig aufgenommen mit dem neuen Rhythmus, den Pola da besingt. Und auch mit Klatschen und dann super so, dass sie am Ende gesagt haben, da ist jetzt wirklich, das packt ein, da ist was dran. Aber trotzdem haben sie bis zum Schluss eigentlich das sich immer gewundert, dass ausgerechnet dieser Song ihr endgültiger Durchbruch wurde als Band so in den Mainstream und der ja auch dann von vielen Radiosendern gespielt wurde. Mhm. Also das war so ihr Durchbruch eben im Mainstream und Judith Holofernes hat immer gesagt, wir mögen das Lied zwar total, aber wir sehen es eigentlich nur so als hübsches, kleines Liedchen, ja, so wie so eine Skizze. Und sie müssen da eigentlich selbst drüber grinsen, dass das solche Wellen geschlagen hat.
In einem Interview der Welt erzählt Judith Holofernes 2005, dass die Band Musikvideos liebt und sich stundenlang MTV angeschaut hat damals. Judith Holofernes liebt auch Bob Dylan, wir hatten es, hat sie von Anfang an begleitet, hat sie ja auch gesungen damals als Straßenmusikerin in Freiburg, natürlich auch wegen seiner Lyrics. Und ausgerechnet zu einem Song, in dem es um wortkarge Männer geht, steht Bob Dylan beim Videopate, Katharina.
Sie haben sich dann tatsächlich für eine Idee der Filmproduktionsfirma entschieden. Die hatten nämlich die Idee, die Mutter aller Musikvideos als Vorlage zu nehmen. Ja. Also eins der ersten Musikvideos war ja Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues. Mhm. Und das ist das Video, in dem Dylan Worte in die Kamera hält und nacheinander fallen lässt.
Mhm. Auf so Karton, ne?
Genau. Das aber einfach nachzumachen. Das wären nicht Wir sind Helden, sondern da muss noch was Kreatives dazu. Wir müssen es ein bisschen anders machen. So war die Grundidee. Und dann hat sich ein sehr kognitiv denkender, sehr auch wir denken könnender Mann von der Filmproduktionsfirma hingesetzt und hat gesagt, okay, wir drehen ebenfalls ein One-Shot-Video, weil bei Dylan ist es auch One-Shot, das ist in einem Shot gedreht. Ja. Aber wir lassen noch den Film vorwärts und rückwärts abspielen. Mhm. Also es ist oder mal schneller, mal langsamer und so weiter. Und da braucht es eine ausgeklügelte Choreografie. Auch das megamäßig an einem Tag abgedreht wurde zwischen zwei Konzerten in Hamburg. Und dazwischen haben sie in einem Industriegelände eben dieses Video gedreht. Und dazwischen haben sie diese Choreografie nämlich noch gelernt, die folgendermaßen aussah, dass sie diese Plakate, diese Zettel mit den Worten eben bekamen und der Song abgespielt wurde, vorwärts und rückwärts und auch in halber Geschwindigkeit. Okay. So da, und jeder von ihnen hatte ein Piepen auf dem Ohr, wann er oder sie das nächste Blatt fallen lassen musste. So ausgeklügelt war das. Ja, verrückt. Wahnsinn, verrückt. Ja. Schaut euch dieses Video wirklich nochmal an auf diese Parameter.
Show Notes. Da fällt mir ein, ich habe gerade Complete Unknown geguckt im Kino. Und Dylan war ja auch einer von diesen mysteriösen Männern, die im privaten Bereich nun ganz offensichtlich, wenn man dem Film glauben darf, nicht so viele Worte hatten wie dann in den Songs. Ne? Von daher ist das ja auch eine sehr passende Hommage.
Ja, ich glaube, der hätte eigentlich komplett in das Beuteschema von Judith Holofernes. Ich habe den Film auch gesehen. Ja. Und er war ja wirklich also ganz, ganz mysteriös und war ihm ja fast unangenehm, eigentlich mit seiner Freundin zu reden.
Also was ich aber zu diesem Hommage-Musikvideo noch sagen wollte, für mich hat es auch damals diese Band auf dieses poetische Niveau gehoben, weil sie sich natürlich irgendwie auch mit Dylan auch verknüpft haben. Und was ich tatsächlich auch sehr schön finde, auch die Verknüpfung im Bandnamen, wir haben den Verweis auf Dylan im Prinzip in diesem Video und es gibt ja auch den Verweis an Bowie. Ne, also ich als großer Bowie-Fan habe mich sehr gefreut über diese Verlinkung. Helden, Heroes. Sie haben sich ja auch erst nur Helden genannt und nicht Wir sind Helden. Wir sind Helden kam ja dann später. Helden, Heroes, Bowie, I love it.
Komm, wo du schon gerade dabei bist, was ist das Vermächtnis?
Das Vermächtnis ist für mich wirklich die Frau in der deutschsprachigen Rock- und Popularmusik. Großartige Texte, an denen ich mich selbst häufig abgearbeitet habe und wirklich auch immer mit Erstaunen davor gesessen habe und gesagt, geile Zeile, Wahnsinn. Oh, ich würde wirklich gerne mal einfach dieses Ping-Pong-Spielen auch in der Band verstehen oder auch dieser Wortwitz von Judith, Wahnsinn. Also das hat mich immer beeindruckt und das ist das, was bleibt. Und das ist auch das, woran man sich als deutschsprachiger Act, der eben im Bereich Rock-Pop unterwegs ist, auch tatsächlich bis heute immer messen lassen muss. Ein wahnsinniges, poetisches, kreatives Album.
Ja, wortwörtlich. Mir fällt auch jetzt auf, wir sprechen ja auch gar nicht so viel wie in anderen Folgen oder bei anderen Alben immer sehr genau über dieses Autobiografische und das bezieht sich jetzt hier drauf und darauf, weil, wie bei einem guten Buch, weil sie Texte schreibt, die so funktionieren, dass man die einfach interpretieren kann auf sein eigenes Leben, auf andere. Also das ist so offen, das ist einfach diese Interpretationsfläche, die sie schafft.
Du gibst mir ein phänomenales Stichwort. Ich danke euch beiden recht herzlich. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Aber bevor ihr weggeht, Interpretation ist das Stichwort. Wenn ihr nämlich über die Meilensteine hinaus noch Bock auf Musikinterpretationen habt, dann habe ich noch einen Tipp aus der ARD Audiothek für euch.
ARD. Amy Winehouse, die Soul-Ikone aus London. So ein Feeling. Was für eine Stimme. Viele haben diesen Song gecovert und bringen ganz unterschiedliches Licht ins Dunkle. Ich bin Roland Kunz, Host des Musikpodcasts Interpretationssache. Geht wieder mit mir zusammen auf neue Hörabenteuer. Jede Woche gibt's bei uns einen Song und mehrere Interpretationen im Vergleich. Unter anderem Back to Black, Summertime von George Gershwin, Feeling Good von Michael Bublé, so stark performt, und dann eines der beliebtesten Klassikwerke. Genau, Smetana, die Moldau. Die ganze Geschichte fand ich sehr bewegend und freue mich drauf, sie euch zu erzählen.